Es gibt ein Kindergebet, das in etwa so lautet: Herr, mache es doch so, dass die Vitamine, die im Gemüse sind, in die Schokolade wandern. Amen. Ich glaube, dass die meisten Kinder nicht gerne Gemüse essen. Da kann man alle Überredungskünste anwenden, es nützt nichts. Selbst wenn man versucht, den Kindern das klarzumachen, dass Gemüse so wichtige Bestandteile wie Vitamine in sich haben, dann werden sie diesen Gemüse trotzdem ablehnen. Das ist immer interessant zu wissen, wer von euch als Kindern gern Gemüse gegessen hat. Ich glaube, die wenigsten. Mir ging es auch nicht anders. Aber dann, es wäre halt einfacher, wenn Gemüse wie Schokolade schmecken würde. Aber das tut's ja nicht. Aber das Schöne ist, meistens, wenn die Kinder älter werden, dann gewöhnt sich der oder verändert sich der Geschmack und dann essen die Kinder auch gerne Gemüse. Und sie finden das sogar klasse. Und dann verstehen sie auch, wie wichtig Gemüse für sie ist. Ich glaube, dass es bei uns evangelikalen Christen in Bezug auf den Heiligen Geist manchmal ganz ähnlich ist. Nachdem wir Christen geworden sind, da war der Geist uns noch fremd. Wenn wir in einer pfingstcharismatischen Gemeinde aufwachsen würden, wäre das ganz anders. Da ist das. Aber bei uns ist das so ein bisschen, hat manchmal so eine Randperson, bei uns geht es sehr um Jesus Christus. Und je nachdem, wie wir uns damit auseinandersetzen, mit dem Heiligen Geist, werden wir dann mehr Bezug bekommen zu dem Heiligen Geist. Und dann werden wir auch Gefallen finden, so wie an den Vitaminen. Und wir werden dann merken, Mann, das tut mir ja gut, der Heilige Geist. Das Verständnis, dass sich das weitet, tut mir gut. Und das sind für mich so praktisch so geistliche Vitaminspritzen, wenn man das irgendwie so begreift. Aber wie ihr auch schon gemerkt habt, Apostelgeschichte oder wenn ihr in der Bibel euch hineinschaut, es gibt so viele Facetten über den Heiligen Geist, das reicht nicht für eine Predigt, sondern das ist viel mehr. Und ich werde heute einen Aspekt des Heiligen Geistes mal herausgreifen und das anhand des Prophetenbuch Hesekiels mal aufzeigen. Und mir ist aber ganz wichtig, ich möchte euch einladen, dass ihr diese geniale Sache des Heiligen Geistes selbst in der Bibel erforscht und dann aber auch weitergeht, auch selbst prüft, was ist denn, was hat das damit auf sich, wie ist das, wie funktioniert das? Das ist sehr wichtig. Ja, Hesekiel. Bevor ich diese Verse lese, möchte ich mal so ein bisschen drüber sprechen, wer eigentlich Hesekiel war, in welcher Zeit hat er gelebt und so weiter. Das Prophetenbuch Hesekiel startet im Jahr 597 vor Christus. Und Hesekiel ist zu dem Zeitpunkt ein Teenager. Er lebt mit seiner Familie in Jerusalem. Sein Vater verrichtet den Dienst am Tempel. Israel ist von der Großmacht Assyrien besetzt. Doch genau in diesem Jahr, 597 vor Christus, besiegt der babylonische Herrscher Nebukadnezar Assyrien und steigt dann zur Weltmacht auf. Assyrien spielt dann keine Rolle mehr. Und diese Macht, die Nebukadnezar dann hat über diese damalige Welt, die erstreckt sich logischerweise auch über Israel. Und Nebukadnezar nimmt Israel ein und er deportiert einen Teil der Bevölkerung und bringt sie ins Exil nach Babylon. Hesekiel, damals Teenager, wird mit deportiert. Er lebt dort und wächst dort dann weiter auf. Und Hesekiel, obwohl er noch sehr jung war, begreift schon ganz klar, dass hinter dieser Deportation nicht irgendwie so ein Weltbestreben ist, so dass man halt Nebukadnezar an die Macht gekommen ist und dahinter steckt Gott. Er hat das veranlasst, dass es zu dieser Deportation gekommen ist. Und er hat auch verstanden, dass schon lange Israel aufgehört hat, eigentlich auf Gott zu hören. Und die Folge war eben diese Deportation. Und anstelle, dass das Volk wach wird, dass sie versteht, diese Deportation ist ein Weckruf für euch, wacht auf, lebt die jüdische Bevölkerung im Exil, wie noch die Zurückgebliebenen in Israel, so weiter, als würde es Gott nicht geben. Und Hesekiel wird älter, mittlerweile ein junger Mann, Und dann beruft ihn Gott zum Propheten. Er soll den Exulanten dort in Exil, im babylonischen Exil, Gottes Worte weitergeben. Jeremia war nicht der Prophet, der im Exil gepredigt hat, sondern der hat die Bevölkerung Israel zur selben Zeit auch gepredigt. Aber er ist nur für sie da. Und wenn ihr mal dieses ganze Buch von Hesekiel mal durchguckt, es sind 48 Kapitel, dann ist das schon nicht so einfach zu schlucken, was Hesekiel die ganzen Jahre prophezeien muss. Er hat fast, also von Kapitel 1 bis Kapitel 39, hört man nur von Gericht, das über das Volk Israel und über die Völker ergeht. Und ich habe mich auch gefragt, wie ging denn Hesekiel damit um? Weil das ist ja schon ziemlich frustrierend, wenn du die ganzen Jahre nur Gericht predigst. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Stellt euch vor, ich würde Sonntag für Sonntag nur predigen über Gottes Gericht und das über Jahre hinweg. In dem Ganzen, also dann ab 40 bis 48 geht es um Visionen, das ist was ganz anderes, ein anderer Bereich, aber bis dahin. Aber zwischendrin, in diesen ganzen 39 Kapitel blitzt immer wieder so eine Hoffnung auf. Da redet Gott auf einmal oder lässt Gott Hesekiel etwas ganz anderes predigen, als er es vorher getan hat. Und wir wollen mal so einige Verse mal hören, was er da sagt, was Gott auf einmal dem Volk verspricht in dieser düsteren Zeit. Und da spricht er hinein, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das sind doch geniale Worte, oder? Toll! Endlich kann Hesekiel das mal weitergeben, was genial und schön ist. Endlich verspricht er, dass dieses Volk, das es überhaupt nicht verdient hat, Gottes Geist bekommt, dadurch ein neues Herz und dann so leben kann, wie Gott das will. Keiner muss dem Volk mehr sagen, hier, kehr um, lebe so. Das wissen die. Sie wissen, was richtig und falsch ist. Der Heilige Geist wird es ihnen zeigen. Aber jetzt wird's spannend. Ist euch bewusst, dass Hesekiel und sein Volk damals, als sie damals diese Prophezeiung gehört haben, nicht wussten, dass diese Prophetie zu Lebzeiten bei ihnen nie in Erfüllung gehen wird? Wir als Christen lieben ja diese alttestamentlichen Prophetien, davon sprechen, dass der Messias kommen wird, der Heilige Geist wird ausgeschüttet, wie bei Joel zum Beispiel. Und wir erleben das ja auch. Jeder, der mit Jesus steht, der erlebt, der Heilige Geist ist Existenz und wir erleben Jesus, und sonst würden wir gar nicht das mit ihm auch leben. Doch die Propheten des Alten Testamentes, die ganzen Prophetien, die sich auf Jesus, den Messias und den Heiligen Geist beziehen, sind erst 400 bis 700 Jahre später in Erfüllung gegangen. Erst als Jesus gekommen ist, hat sich die Prophetie des Messias erfüllt, und erst als an Pfingsten der Heilige Geist kam, so wie wir es gerade in der Apostelgeschichte gehört haben, hat sich das erfüllt, was Gott vorausgesagt hat. Für uns, die wir jetzt in dieser Zeit leben, in der Erfüllung der Prophetie, für uns ist es genial. Wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist. Aber wie ist es denn Hesekiel in dieser Zeit gegangen? Wie ist es den anderen Propheten gegangen? Das muss doch mega frustrierend gewesen sein, dass etwas nicht eintritt, was man voraussagt. Als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, da habe ich mich gefragt, ob wir das nicht manchmal auch erleben. Ob das nicht manchmal unsere Erfahrung mit Gott ist. Kann sein, dass manch einer von euch eine Verheißung von Gott hat. Gott hat euch was versprochen, aber ist es bis jetzt nicht eingetreten. Oder vielleicht haben wir irgendwie gehofft und gebetet, dass wir oder jemand anderes gesund wird. sich etwas an unserer finanziellen Situation oder am dem Arbeitsklima, in dem wir gerade stecken, das katastrophal ist, dass sich was ändert, dass sich komplizierte Beziehungen wieder normalisieren, dass sich gewisse Charaktereigenschaften, die wir haben, unter denen wir selbst und vielleicht andere leiden, sich endlich ändern. Oder dass irgendjemand aus unserem Umfeld gläubig wird, für den wir schon seit Jahrzehnten beten. Doch es tut sich nichts. Aus Tagen werden Monate, aus Monaten Wochen, aus Monaten werden dann Jahre. Und es ändert sich nichts an dem Zustand. Und vielleicht können wir nachvollziehen, wie es Hesekiel jetzt geht. Genau in dieser Spannung lebt er. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Hesekiel 22 Jahre, in denen er das gepredigt hat, wo er eigentlich nur Gericht und dann diese Prophetien gesprochen hatte, wie konnte das ertragen, dass das nicht eingetreten ist? Diese Diskrepanz von dieser Zusage und dem Nicht-Erfüllt-Werden. Wieso hat er sich trotz alledem nicht von Gott frustriert zurückgezogen? Und ich glaube, sein Geheimnis war, dass er Gott trotz allem voll vertraut hat. Er wusste, dass Gott ein guter und gerechter Gott ist. Dass er der Herr ist über alles, dass er sein Leben und das Leben seines Volkes fest in der Hand hat, auch wenn es drunter und drüber geht. Er war überzeugt, dass das, was sein Volk erleben muss, das Exil und damit ein Gericht, dass das alles, auch wenn es hart ist, nicht aus Bosheit oder Rache oder Hass geschehen ist, sondern aus der Liebe für sein Volk. Und genau das finde ich so für mich, wenn ich das übertrage, für uns so wichtig. Wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, und das ist manchmal so, dann sollen wir uns trotzdem an ihm festhalten. Wir sollen festhalten an dem, dass Gott uns liebt. Dass er keine Fehler macht, dass er nicht zufällig uns aus den Augen verloren hat, sondern dass er mit uns ist. Paulus drückt das aus, wenn er sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, alles, was geschieht zum Guten. Alles, auch Dinge, wo wir weder das Warum und das Wozu beantwortet bekommen von Gott, dienen uns zum Besten. Hinter unserem Leben steckt der uns unendlich liebende Gott. Und glaubt mir, dass dieser Vers, den ich da so gesagt habe, dass der nicht so einfach zu übernehmen ist. Ich hatte eine sehr schwere Zeit mal gehabt und da sagte mir jemand diesen Satz zu, wo ich gerade in dieser Krise war. Und ich wäre diese Person am liebsten an den Hals gegangen. Und ich sagte, das ist so unmenschlich. In dem Moment sieht man das nicht. Man spürt das auch nicht. Aber daran festzuhalten und dann nachher im Abstand irgendwann, vielleicht mal nach Monaten, vielleicht auch nach Jahren zu begreifen, es hat doch alles zum Guten gewirkt. Gott hat dahinter, Gott hat mit dem, was ich erleben musste, trotzdem etwas sehr Gutes bewirkt. Und deswegen ist dieser Vers schon wahr, aber ich würde seid vorsichtig, dass ihr jemandem das zuspricht, der gerade in der Krise ist. Also sehr muss man Weisheit haben. Was aber noch anders ist zwischen uns und Hesekiel in seiner Krise und zu unseren Krisen, die wir haben, ist, wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war bei Hesekiel punktuell nur da, wie immer im Alten Testament. Die Menschen haben nur punktuell den Heiligen Geist bekommen. Wir haben den Heiligen Geist auf uns. Und Jesus spricht davon, als er sagt, wenn ich im Himmel gehe, schicke ich euch den Stellvertreter, den Tröster zu euch. Und deswegen haben wir Jesus, durch Jesus jetzt den Heiligen Geist in uns, der tröstet uns und er stärkt uns und er trägt uns, auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Das, was Hesekiel damals nicht erleben durfte, das dürfen wir erleben. In den ganzen Facetten des Heiligen Geistes, das dürfen wir erleben und das ist genial. Setzt euch damit auseinander. Wie gewaltig dieser Geist an und in uns gewirkt hat, das wollen wir uns nochmal anhand dieser Worte von Hesekiel anschauen. Ich lese sie nochmal. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Herz wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, ein neues Herz. Und das ist durch den Heiligen Geist geschenkt worden. Wenn wir so hören Herz, dann verbinden wir das ja meistens mit dem Organherz. Oder wir sagen, das ist der Ort, wo es die Gefühle gibt, Liebe und andere Sachen. Im hebräischen Denken, das ist ja das biblische Verständnis, umfasst das Herz viel mehr. Das Herz ist der Kern unserer Persönlichkeit. Dort befinden sich unsere Emotionen, unsere Wünsche, unser Denken und unser Gewissen. Und in unserem Herzen treffen wir Entscheidungen und handeln danach. Herz ist also, wenn die Bibel von Herz spricht, meint die alles. Wenn Jesus sagt, lieb Gott von ganzem Herzen und so weiter, dann sagt er von allem, was du bist, kannst und möchtest oder tust. Wenn wir nur den Heiligen Geist haben, dann bekommen wir ein neues Herz. Und da passiert etwas ganz Wesentliches. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir das auch begreifen. Manchmal wird ja so gesagt, der Heilige Geist erneuert unser Herz. Der wiederbelebt das so. Aber das klingt fast so, wenn man sagt, ich erneuere etwas. Das ist so, wie wenn man früher, die unter uns, die kennen das wahrscheinlich noch, so abgefahrene Reifen, was hat man die rundum erneuert? Heute muss man die alle auswechseln, hat rundum erneuert. Dann hat man auf diesen abgefahrenen Belag so wieder frisches Gummi draufgeschweißt. Und dann kommt man mit denen nochmal weiterfahren. Aber Jesus hat unser Herz nicht rundum erneuert, sondern er hat uns ein total neues Herz eingepflanzt. Wie radikal diese Erneuerung gewesen ist, das beschreibt der Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Heilige Geist hat also, bildlich gesprochen, eine Herztransplantation in uns vorgenommen. Und jetzt bestimmen nicht mehr wir, was wir denken, fühlen, wollen und handeln, sondern der Heilige Geist bestimmt unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. Von dieser Wirkung spricht Hesekiel, wenn er dann sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir haben den Heiligen Geist jetzt geschenkt bekommen. Und wir haben ein neues Herz durchbekommen und damit können wir jetzt ja denken, fühlen, wollen und handeln. Total von Gott geprägt machen wir das. Aber jetzt die spannende Frage, leben wir wirklich total anders, weil wir jetzt den Heiligen Geist haben? Ist das unsere Realität? Und ich frage dich ganz persönlich, kannst du wirklich von dir sagen, dass du so radikal anders lebst, dass du nur noch Gottes Willen tust? Oder nicht? Also wenn ich in mein Leben hineinschaue, würde ich sagen, ich schaffe das nicht immer. Geht auf Sachen, was völlig daneben ist. Wahrscheinlich bei euch auch. Und dann kommt so die Frage auf, ist dann das, was Hesekiel hier von Veränderung unseres Herzens sagt, eine Illusion? Müssen wir das nicht ernst nehmen? Das ist ja Gottes Wort. Wie gehen wir jetzt damit um? Und es hilft, dass wir uns mal anschauen, was Paulus den Christen in Rom sagt, die den Heiligen Geist haben. Er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken und Wollen neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm wohlgefällig ist. Diese Christen haben den Heiligen Geist, so wie du und ich den Heiligen Geist, damit wir mit Jesus leben. Und obwohl sie den Heiligen Geist haben, fordert Paulus sie jetzt auf, dass sie sich immer mehr von Gott verändern lassen. Dieses Verändern im Griechischen kann man auch anders übersetzen. Sie sollen sich verwandeln lassen. Und es wird deutlich, die Veränderung geschieht nicht von jetzt auf gleich. Man hat nicht den Heiligen Geist, dann verändere ich mich, sondern im Griechischen kommt das raus, da heißt es, es ist ein unsichtbarer und langsamer Vorgang, der in einem Menschen langsam passiert. Es ist also ein Veränderungsprozess, der bei unserer Bekehrung angefangen hat und der dann bis zu der Zeit, bis wir bei ihm sein werden, weiter sich fortsetzt. Und deswegen gibt es Menschen, die ganz unterschiedlich sich entwickelt haben geistlich. Wenn wir einen Vergleich anstellen, werden wir ganz unterschiedliche Sachen erleben, wie der eine glaubt, wie weit er ist und der andere noch nicht. Aber das ist Gott mit jedem Einzelnen unterwegs und es geht Stückchen für Stückchen weiter. Die Frage ist immer, die wieder in dem Zusammenhang gestellt wird, wie man das denn machen kann, dass der Heilige Geist stärker in einem wirkt. Und das beantworten die einen damit, dass sie sagen, wir müssen Bibel lesen, wir müssen beten, regelmäßig in Gottesdienst gehen und dann sollen wir auch unsere Gaben einbringen. Und andere, die sagen dann, also diese Forderungen, die sind ja gesetzlich, dass man darf keinen unter Druck setzen und alles müsste freiwillig geschehen und immer nur Spaß machen. Als Christ hätte man doch den Heiligen Geist und dann würde man ganz automatisch geistig wachsen und sich verändern. Wenn dem wirklich so wäre, wenn das ein Automatismus wäre, wir haben den Heiligen Geist, wir verändern uns automatisch, dann würde Paulus die Christen im Rom nicht dazu auffordern, und er fordert sie nicht nur sogar auf, er befiehlt es ihnen sogar, dass sie sich zunehmend von Gott und seinem Geist verändern lassen sollen. Geistliche Veränderung passiert nicht einfach so. Und es ist klar, dass wir unseren Glauben nicht selbst machen können. Das geht nicht. Das können wir nicht. Das macht der Heilige Geist und macht Gott. Glaube ist ein Geschenk. Und es ist auch ganz sicher total falsch, wenn wir in unserem Glaubensleben Druck und ein schlechtes Gewissen erleben. Das kommt nie von Gott. Das kommt von uns Menschen oder der Teufel. Das ist keine Basis für einen gesunden Glauben. Doch es ist entscheidend, dass wir begreifen, es gibt Tools, es gibt Elemente in unserem Leben, die Gott uns zur Verfügung stellt, die uns, wenn wir die in Anspruch nehmen, wenn wir uns da den Wirken des Heiligen Geistes auswirken, uns verändern, uns weiterbringen. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir eine Beziehung haben, dass wir die pflegen müssen. Also man kann nicht sagen, ich heirate mal und dann sieht man seinen Partner bis zum Lebensende nicht mehr, man redet mit ihm nicht, da wissen wir alle, das funktioniert nicht. Es ist Beziehung. Und wir haben vorhin, hat Claudia sehr schön gezeigt, welche Elemente der Geist Gottes ist, also Ruach und Atemhauch. Das ist ein Element von Gott. Mir hilft es manchmal dabei zu wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Also wir sprechen ja von der Trinität, dem Dreigott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mir ist wichtig, dass wir wissen, Gott ist nicht nur eine Kraft, eine Macht, der Heilige Geist nicht eine Kraft und Macht, sondern er ist eine Person. Und wenn wir uns bewusst machen, eine Person ist ein beziehungsvolles Wesen, also so wie wir mit Menschen eine Beziehung, und dann bedeutet es auch, dass wir mit diesem Jesus, Gott, Vater und Heiligen Geist eine Beziehung pflegen müssen. Wir brauchen die Zeit, damit unsere Beziehung sich ändert. Der Heilige Geist wirkt nicht nur so. Das tut er auch. Aber der Heilige Geist, wir können es fordern. Und deswegen hat Gott für unsere Beziehungswesen verschiedene Tools uns gegeben. Und ich weiß, dass das vielleicht manchmal so Leute sagen, heute und so, aber über Jahrhunderte leben Christen damit und machen die Erfahrung, diese Tools sind richtig gut. Und das sind eben Bibellesen. Ist es das Gebet, das Reden mit Gott und dass Gott zu uns reden kann? Es ist der Gottesdienstbesuch und es ist auch das Einbringen seiner Gaben in der Gemeinde. Ich will da keinen falschen Druck machen. Mir ist es ganz fern, glaubt mir das. Ich habe das erlebt, dass ich dann Druck erlebt habe. Ich musste alles, ich habe alles möglich gemacht, als ich Christ wurde. Darum geht's nicht. Aber ich hätte in meinem geistigen Leben, wäre ich nicht an dem Punkt gekommen, wo ich heute wäre, wenn ich mich nicht eingebracht hätte mit meiner Gabe. Und ich glaube, das ist ganz elementar. Man kann viel Bibel lesen, man kann viel beten, man kann in hunderten Gottesdiensten gehen und kann, wenn man nicht das, was man hat, eine Form, wo der Heilige Geist auch wird, das nicht in Anspruch nimmt, sich nicht einbringt, wird man geistig an einen gewissen Punkt kommen, nicht weiter. Und deswegen, ich will euch keinen Druck machen. Ihr dürft es freiwillig überlegen, aber überlegt euch das. Es wird euch geistig weiterbringen. Das sind für mich Elemente, die Gott uns so darbietet. Wo er sagt, hier, komm, greif zu, nimm Bibellese. Und es ist für mich wie so ein großer Tisch, auf dem viel knackiges Obst steht und leckeres Obst. Bei mir muss Obst immer süß sein. Ich liebe das dann und dann kann man dazugreifen. Ja, also ich war mal in Indonesien, da gab's Ananas, das könnt ihr hier alles vergessen. Und wenn ihr das essen, ich habe früher nie Ananas gemocht, aber als ich das probiert habe, ich dachte, boah, genial. Versteht ihr, so ist das. Man beißt hinein und sagt, boah, ist genial. Die Freude am Bibellesen bekommen, am Gebet. Auch sich mal weiten. Gebet ist für mich heute was ganz anderes, dass ich merke, es geht um Reden Gottes zu mir, bevor ich immer noch rede. Auch das Einbringen ist genial. Auch der Gottesdienst. Wir alle in Corona haben doch erlebt, wie beknackt das war, wenn man nur vom Zoom gesessen hat und man hat nicht zusammengelebt. Und man lebt dann zusammen. Es ist was anderes. Der Geist wirkt anders in und bei uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, das sind einfach Vitamine, geistige Vitamine, die Gott uns gibt. Wir müssen nur zugreifen. Und es ist logisch, dass wenn man Vitamine nicht zu sich nimmt, da wissen wir nach einer Zeit, haben wir irgendwann einen Vitaminmangel. Das merkt man, ist schleichend. Und ich glaube, dass wenn man diese Elemente nicht gebraucht, nicht macht, dass man irgendwann auch einen Mangel erleben. Und nochmal so denken, weil manche sagen, naja, es stimmt, da kann ich jetzt sagen, es stimmt, dass es Christen gibt, die kenne ich auch, die regelmäßig in der Bibel lesen, die gebeten, die Gottesdienst besuchen, die sich auch einbringen und dass die nicht geistlich dann wachsen, kenne ich. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist für mich die absolute Ausnahme. Da ist, wenn man tiefer schaut, bei diesen Menschen etwas andere, vielleicht da fehlt Seelsorge und andere Sachen, um mal Steine wegzuräumen oder Dinge aufzuweiten. Aber ganz anders ist es bei denen, und das ist meine Erfahrung viel größer, das sind die Christen, die das alle nicht machen und trotzdem nicht geistlich und dann nicht geistlich wachsen. Das ist für mich das Normale. Und deswegen ist es eine Aufforderung, einfach zu sagen, es ist wirklich nötig, dass wir das machen. Und ich finde es genial, wie der Geist wirkt durch diese Elemente. Und wenn wir wirklich die Beziehung, die diese Elemente beinhaltet, zum Heiligen Geist und Jesus pflegen, dann dürfen wir das erleben, was Paulus auch schreibt. Und ich möchte diesen Vers am Schluss nochmal bringen. Er schreibt es im Epheserbrief. Ich möchte das nochmal so sagen, weil ich es eine geniale Aussage, total mutmachend finde. Er sagt, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So groß ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir und mir wirkt. Gott kann wirken viel mehr, als du überhaupt dir vorstellen kannst und überhaupt erbitten kannst. Genial. Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen.